Wieder live von Ihrem Toyota-Partner mit diesem Leasing-Auftakt. Der neue Toyota Yaris-Hybrid. Ab 179 Euro im Monat. Ohne Anzahlung. Seine Sicherheitsassistenten laufen mit. Und ja, ab ins Netz mit voller Konnektivität. Auch am Start die Toyota Team Deutschland Sondermodelle. Ohne Anzahlung geht's in die nächste Runde. Jetzt los sprinten zu Ihrem Toyota-Partner.
Daily Down Under. Das Chip and Charge Special mit Andreas Thies und Philipp Joubert. Abonniere jetzt Chip and Charge. Ab dem 20. Januar täglich als Podcast. Alles rund um die Australian Open und täglich die Möglichkeit, eine aktuelle Ausgabe des Tennismagazins zu gewinnen. Chip and Charge. Daily Down Under. Die Australian Open auf meinsportpodcast.de.
Tag 2 der Australian Open ist noch nicht ganz beendet. Ilya Ivashka, Kevin Anderson, Kasper Rüth und Igor Gerasimov sind im Moment noch auf dem Platz. Wir bekommen die Ergebnisse wahrscheinlich noch im Laufe dieses Podcasts rein, weil sie eben tief im fünften Satz sind. Aber es ist ein Zeichen, dass wir hier einen ganz wilden, einen ganz langen Tag hatten. 96 Spiele waren angesetzt, 88 Spiele sind am Ende beendet worden. Herzlich willkommen zu unserem zweiten Daily Down Under hier von meinsportpodcast.de, von Chip in Charge. Mein Name ist Andreas Thies, natürlich wieder mit dabei, Philipp Joubert. Hallo Philipp.
Hallo Andreas.
Wir haben heute einen wilden Tag erlebt, das war schon sehr, sehr viel heute.
15 Stunden dürfen wir am Ende hier an Tennis erleben und du hast es angesprochen, nicht alle Matches sind durchgebracht worden, beziehungsweise sind dann einige gecancelt worden, bevor sie überhaupt beginnen konnten. Ich glaube, eine gute Entscheidung der Organisatoren hier, denn es hat sich ziemlich früh abgezeichnet, dass dieser Tag zu lang sonst werden würde und dann entstehen im Endeffekt auch Wettbewerbsnachteile für diejenigen, die dann eben hier bis, sagen wir, 2 Uhr, 3 Uhr spielen müssen. Also, ich glaube, eine gute Entscheidung und auch so haben wir viel zu viel zu besprechen.
Viel zu viel zu besprechen. Wir können nicht alle Matches hier besprechen, die heute durchgegangen sind. Wir müssen uns da auf die Highlights beschränken. Wir fangen mit dem Spiel des Tages an. Das war gar nicht das Spiel des Tages, aber es hatte so ein bisschen Symbolkraft, weil Angelique Kerber war die große Unbekannte vor diesem Turnier. Wir haben schon drüber gesprochen. Sie hatte eine Oberschenkelverletzung. Sie ist nicht wirklich gut in die Saison reingekommen, war etwas unsicher, dann ja auch mit neuem Team, mit Dieter Kindelmann als Coach. Und sie hatte Elisabetta Cucciaretto als Qualifikantin als losgezogen. Elisabetta Cucciaretto ist 18 Jahre alt, hat letztes Jahr ja von Platz 700 den Marsch durch die Weltrangliste gemacht, ist jetzt ungefähr bei 150 und ist eine Spielerin, bei der man sehen konnte während des Matches, dass sie sehr, sehr talentiert ist. Aber Angelique Kerber hat dieses Spiel souverän und routiniert durchgezogen mit 6:2 und 6:2. Das war eine ordentliche Leistung für Angelique Kerber. Trotzdem wird sie da noch nicht so richtig viel daraus ziehen können, glaube ich.
Aber ordentlich passt gut. Es waren 2 oder 3 Spiele am Anfang, die wirklich lang gedauert haben. Danach hatte Kerber das Match dann allerdings richtig im Griff. Es war so, dass Cucciaretto eine Spielerin ist, bei der man gesehen hat, meine Güte, die besitzt ordentlich Talent am Ball. Die war auch in der Lage, Winner sehr clean unterzubringen, wirklich die Ecken auf dem Platz zu finden. Aber es haben sich 2, 3 Schwächen bei ihr gezeigt. A, war der Aufschlag nicht gut platziert genug. Kerber hat am Ende 93% der Aufschläge zurückbekommen. Das ist jetzt nichts, was außergewöhnlich ist bei Kerber, aber es spricht schon ein bisschen dafür, dass Cucciaretto da vielleicht keine große Waffe am Start hat. Das andere, man sieht, sie wächst noch so ein bisschen in ihren Körper hinein. Ich würde ihr 2, 3 Jahre geben und dann könnte das eine Spielerin sein, die sich wirklich in den Top 30 etabliert hat. Und man sah am Anfang, sie war wild entschlossen, ihr wirklich Kerber die Stirn zu bieten. Aber man sah dann eben auch, dass Kerber sie sich so ein bisschen im Laufe des Matches zurechtgelegt hat. Und für Kerber, ja, du hast schon recht, Kerber wird hieraus jetzt nicht schließen können, ob sie ein Grand-Slam-Siegerin in Form ist. Aber sie wird froh sein, Körper hat gehalten, Matchplan hat sich wahrscheinlich am Ende bewährt. Sie hat vernünftig aufgeschlagen, sie hat gut retourniert. Also alles, was sie haben will in so einer Runde.
32 Winner hat Elisabetta Cucciaretto geschlagen und das ist halt schon ein Zeichen dafür, dass es sehr, sehr kompromisslos war. In der Pressekonferenz waren wir und da hast du Angelique Kerber gefragt, ob das so ein bisschen ja, der ideale Einspielgegner war, die ideale Einspielgegnerin. Du hast es ein wenig galanter formuliert und da hat Angelique Kerber folgendermaßen darauf geantwortet.
Ja, also das war kein leichtes Match, auch wenn es jetzt 6-2, 6-2 war. Am Ende habe ich auch ein bisschen gezittert. Da hat sie dann auch gut gespielt, hatte dann auch nichts zu verlieren. Aber ich denke, für mich war es auf jeden Fall eine gute erste Runde, so ins Turnier zu kommen, auch alles antesten zu können. Angefangen vom Aufschlag, Return, auch dann halt diese Bewegung, was für mich am Anfang vom Match auch so ein bisschen, ich wusste nicht so wirklich, wo ich stehe. Aber jetzt weiß ich mittlerweile, wo oder wie, in welche Richtung das geht, sagen wir es so.
Angelique Kerber war, glaube ich, ganz froh, dass sie das erste Spiel dann so ein bisschen jetzt weg hat. Und sie hat selber auch in der PK nochmal gesagt, ja, der Oberschenkel hält. Also sie ist sich inzwischen relativ sicher, dass er halten wird. Und sie hat ihn nur noch ganz, ganz wenig gespürt. Und ich glaube, das ist die wichtigste Nachricht dann.
Kerber war in guter Stimmung. Das können wir so zusammenfassen. Sie ist in die Pressekonferenz gekommen, hat schon gestrahlt. Sieht man jetzt auch nicht immer, dass jemand so entspannt ist bei einer Pressekonferenz. Aber irgendwie war sie gut drauf. Und sie wird vielleicht, auch wenn sie in der Theorie wusste, dass das alles klappen sollte, mini bisschen gezweifelt haben. Und das muss jetzt anscheinend zumindest körperlich nicht mehr. Und sie hatte ja 3 Matches in diesem Jahr bekommen. Einen Sieg, eine Niederlage und eben diese Aufgabe. Da ist es vielleicht schwer vor so einem wichtigen Turnier. Und einem Turnier, bei dem sich in der Theorie natürlich auch was ausrechnen kann, bei diesem Belag, bei einem Turnier, bei dem sie in der Vergangenheit eben auch schon gewonnen hat, dass sie da ein bisschen Ahnung bekommt, wo sie steht. Und jetzt weiß sie zumindest, dass die Form nicht schlecht ist. Und jetzt werden wir mal sehen, was bei rumkommt in den nächsten Runden.
Priscilla Horn ist ihre nächste Gegnerin, Wildcard-Inhaberin aus Australien. Die hat nämlich gegen Katharina Kozlova mit 6:3, 6:4 gewonnen. Priscilla Horn ähnlich unbekannt für Angelique Kerber wie Elisabetta Cocciaretto. Das hat sie vorhin dann auch in der Pressekonferenz gesagt.
Ja, ist eine Australierin, die so seit, würde ich sagen, 2-3 Jahren am Übergang steht in eine Region in der Weltrangliste, wo es sich dann wirklich auch lohnt, Profispielerin zu sein. Sie kriegt ab und an Wildcards bei den australischen Turnieren und sie ist eine, die durchaus ordentlich auf den Ball draufhauen kann, aber vielleicht noch ein bisschen ähnliche Probleme hat wie die heutige Gegnerin. Und ich würde auch ein ähnliches Match erwarten, dass Horn ordentlich Gas gibt, dass Horn auch einige Winner unterbringt, aber dass am Ende sich Kerber dann doch, ja, weiß ich, 6-3, 6-4 oder so durchsetzen sollte.
In der dritten Runde hatten wir bislang eigentlich immer darauf gewartet, dass Angelique Kerber eventuell dann Markéta Vondrousova besiegen könnte. Aber die hat gegen Svetlana Kuznetsova mit 2:6, 6:4, 4:6 verloren. Svetlana Kuznetsova trifft auf Camila Giorgi. Die hat heute in der ersten Runde gegen Antonia Lottner mit 6:3, 6:3 gewonnen. Antonia Lottner hatte nicht wirklich eine Chance gegen eine Spielerin, die das Chaos komplett beherrscht, wie wir dann gleich auch noch im O-Ton hören werden.
Ja, wir haben natürlich hier an dieser Stelle schon häufig über Camila Giorgi gesprochen. Dürfte, wenn man jetzt bei Herren und Damen guckt und wenn man jetzt nur Top 100 Spieler und Spielerinnen betrachtet, dann dürfte sie zu den kompromisslosesten gehören, die es überhaupt gibt. Sie geht eigentlich immer auf den Winner. Sie nimmt wenig Rücksicht darauf, was auf der anderen Seite des Netzes passiert. Deswegen variieren ihre Ergebnisse auch relativ viel, weil sie, egal ob dort eine Defensiv- oder Offensivspielerin geht, ordentliches Risiko geht. Und hier hat sich dann vielleicht eben auch noch gezeigt, was ein bisschen fehlt bei Antonia Lottner. Eben, dass sie noch ein bisschen mehr zulegt bei der Beinarbeit, dass sie noch ein bisschen mehr in der Defensive zulegt, denn der Offensive ist schon genug da, das ist keine Frage. Und trotzdem wäre Giorgi unter Umständen eine unangenehme Gegnerin gewesen, so wie sie es für jede Spielerin sein kann. Aber ich glaube, Lottner weiß, woran sie arbeiten muss in der Zukunft, damit es noch ein bisschen weiter nach oben geht.
Du hast ein bisschen länger die Gelegenheit, mit Antonia Lottner dann auch zu sprechen in ihrer Pressekonferenz, beziehungsweise es war eine kleine Pressekonferenz. Und da hören wir jetzt mal rein und da sprechen die beiden dann auch darüber, was Antonia Lottner über Camila Giorgi dann auch sagt, dass man mit ihr nicht so richtig gut trainieren kann. Das hören wir jetzt.
Also, es ist halt irgendwie, sie hat irgendwie auch schon sehr viel über die Mitte gespielt und da kommt halt, steckt halt auf einmal wieder ein Ball rein und halt sehr gefühlt für als Spieler, nicht hektisch, aber man weiß irgendwie nicht so ganz genau, was kommt. Also es sind einfach sehr wenig Ballwechsel und es ist halt, ja, irgendwie komisch.
Aber Spielerin. Ist natürlich auch der Ruf, den Giorgi so ein bisschen hat, oder?
Also keiner will mit ihr, glaube ich, trainieren, habe ich nur gehört. Ich so, jetzt weiß ich auch warum. Aber ich kannte sie ja schon. Ne?
Trotzdem sind sie wahrscheinlich sehr zufrieden, sich qualifiziert fürs Hauptfeld. Ja. Ist für sie ein Schritt vorwärts, oder?
Ja. Nee,
das war, oder?
Ja, auf jeden Fall. Also das wäre jetzt, glaube ich, das Dümmste, was man machen könnte, dass man jetzt, sich auf dieses Match halt nur bezieht und den Kopf in den Sand steckt. Nur weil es jetzt vielleicht mal in der ersten Runde jetzt halt nicht geklappt hat, mal wieder. Aber ja, es waren drei super Matches mit sehr schweren Bedingungen, auch halt vor allem mit diesem Rauch, den ich auch schon vorletzte Woche, weil ich war in Canberra, bin erst nach Melbourne, wieder nach Bendigo, dann weiter. Also auch eine sehr stressige Zeit für mich, die ich halt auch alleine gemacht habe. Und ja, halt wie gesagt, halt dann am Dienstag da dieses Rauchmatch zu haben, wo ich erst überhaupt nicht sicher war, ob ich auf den Platz gehen möchte, weil ich mich wirklich sehr schlecht gefühlt habe. Und nachdem ich auch das Match gespielt habe, mir es am nächsten Tag sehr schlecht ging und ich auch nicht trainieren konnte, bin ich überhaupt froh, dass es mir gesundheitlich toi gut geht. Und ja, und dann halt wirklich das so durchgezogen zu haben, ist schon echt cool. Also ich glaube, ich bin ganz nah am Sprung, dass ich die Hauptfelder erreichen kann, dass ich da, glaube ich, jetzt immer mehr so eine gewisse Konstanz entwickle, dass ich, wie gesagt, halt zum vierten Mal mich qualifiziert. Und ich glaube, letztes Jahr war ich noch, habe ich mich auch schon öfters auch mal qualifiziert und habe immer mal ganz gute Matches gespielt, aber ich glaube, dass ich da jetzt einfach viel näher an dieser Grenze bin. Und ich habe ein ziemlich gutes Gefühl, dass ich da mich jetzt demnächst auch in diesen Hauptfeldern direkt sehe. Also wer weiß, ob es jetzt vielleicht dieses Jahr direkt klappen wird, weil es ist nicht immer nur, dass man sich gerade da sieht und sowas. Es gehört noch manchmal noch ein paar andere Dinge dazu. Aber ich glaube, ich habe mich ziemlich entwickelt und hoffe, dass ich da dann auch diesen Platz bald auch vielleicht auf der Rangliste einnehmen kann.
In welchen Bereichen haben Sie sich aus Ihrer Sicht entwickelt? Ich meine, wenn ich mir das Spiel anschaue, also ich glaube, wunderbare mehr, Technik, brauchen wir vielleicht noch ein bisschen was bei der Beinarbeit, um das für sich nutzen zu können.
Ja, also ich glaube, dass ich mich da, also wie gesagt, im Körperlichen trotzdem schon verbessert habe und das ist schon weiterhin noch ein Prozess sein wird, aber ich glaube auch vor allen Dingen, dass ich mich vom Mentalen, also dass ich reifer geworden bin und glaube ich vom Kopf ein bisschen klarer bin, was glaube ich sehr wichtig ist, um näher an diese Top 100 auch ranzukommen, denke ich.
Also Antonia Lottner nicht unbedingt groß enttäuscht. Sie hat hier die erste Runde das Hauptfeld erreicht, zum vierten Mal in ihrer Karriere. Weitere Ergebnisse, die es gegeben hat. Arina Rodionova hat gegen Katerina Bondarenko gewonnen in 3 Sätzen, trifft auf Kiki Bertens. Die hatte keine Probleme mit Irina Kamelia Begu. Anna Blinkova hat gegen Jasmin Paolini gewonnen und trifft etwas überraschend auf Sarina Diaz. Die hat gegen Amanda Anisimova gewonnen mit 6:3 im dritten Satz. Amanda Anisimova wurde hinterher dann zum Tod ihres Vaters befragt in der Pressekonferenz, brach in Tränen aus und das war dann eher die unsensible Art und Weise. Gabinia Muguruza hat eine amazing Scoreline geliefert gegen Shelby Rogers. 0-6, 6-1, 6-0 gewonnen. Sie war krank, beziehungsweise ist noch krank. Hatte am Anfang des ersten Satzes dann auch noch den Arzt kommen lassen, beziehungsweise Physiotherapeutin, aber konnte sich dann im zweiten und dritten Satz dann deutlich steigern und trifft auf Ayla Tomljanovic, die Australierin, die einen großen Court bekommen hat, hat gegen Anastasia Sevastova mit 6-1 gewonnen. An 31 gesetzt war Anastasia Sevastova überhaupt keine Chance. Gabinia Muguruza gegen Ayla Tomljanovic, das könnte ein kleines Highlight werden, sollte Gabinia Muguruza fit sein.
Geht bestimmt auch auf einen der drei großen Courts, sagen wir. Erstes Match in der Night Session oder so, kann ich mir gut vorstellen, weil beide ja durchaus auch ordentlich Gas von der Grundlinie geben. Da entwickeln sich gute Ballwechsel. Da kann ich mir vorstellen, dass das Publikum auch bei so einem Match mitgeht. Also es ist eigentlich ideal geeignet für einen Showcourt.
Weitere Ergebnisse, die es gegeben hat. Simona Halep musste arg kämpfen gegen Jennifer Brady. Das war im ersten Satz ein spektakuläres Match. 7-6, 6-1 gegen eine Inform-Spielerin hat Simona Halep sich durchgesetzt. Ist zwischendurch einmal gefallen, hat aber keine Verletzung davon getragen. Trifft auf Harriet Dart. Ist die einzige Britin, die heute weitergekommen ist. Von 6 Briten, die angetreten sind, hat Harriet Dart geschafft, gegen Misaki Doi zu gewinnen mit 10-6 im Super-Tiebreak des dritten Satzes. Julia Putintseva hat gegen Su Weijie eine makellose Leistung gebracht. Ich war vor Ort, ich habe mir das Spiel vor Ort angeguckt. 6-1, 6-3. Julia Putintseva hat mit ihrem Slice Su Weijie verzweifeln lassen und hat Su Weijie mit ihren eigenen Mitteln geschlagen. Das fand ich sehr beeindruckend. Und jetzt können wir uns auf eine powervolle zweite Runde freuen, denn Julia Putintseva trifft auf Danielle Collins. Die hat gegen Vitalia Diatchenko in 3 Sätzen gewonnen. Collins gegen Putintseva, count me in.
Ich glaube, wir können lautstarke zweite Runde in dem Fall sagen. Nicht, weil die beiden so laut stöhnen, sondern weil die beiden durchaus bereit sind, sich selber anzufeuern. Und sie gehören zu den entschiedeneren Charakteren, die wir so auf der Tour haben. Beide eben Spielerinnen, die dazu tendieren, sich zu unterstützen. Und Collins spielt sehr kompromissloses Tennis. Potinzova ist eben eher eine, die viel, du hast ja schon angesprochen, viel Slice einsetzt, die viel das Tempo variieren kann, die die Richtung ändern kann. Also spielerischen Kontrast von der Persönlichkeit nicht unbedingt.
Danielle Collins gegen Julia Putintseva. In der zweiten Runde treffen sich auch Karolina Muchova und Catherine Bellis. Catherine Bellis, früher Cici Bellis, hat gegen Tatjana Maria gewonnen. 6-0, 6-2, ihr erstes Grand Slam Match seit 2 Jahren. Karolina Muchova hat gegen Kirsten Flipkens im Super Tiebreak 10-7 im dritten Satz gewonnen. Donna Vekic hat heute ihre erste Runde gegen Maria Sharapova gehabt. Da gab es 2 Spiele, wo wir vorher gedacht haben, ja, das könnten wirklich gute Matches werden, richtig tolle Matches werden, aber sie wurden beide nicht so richtig gut. Donna Vekic hat gegen Maria Sharapova mit 6-3, 6-4 gewonnen, trifft auf Alize Cornet, die gegen Monica Niculescu gewonnen hat mit 5-7, 6-1, 6-0. Donna Vekic wurde relativ wenig von Maria Sharapova geprüft, die hinterher in der Pressekonferenz gesagt hat, sie weiß nicht, ob das das letzte Mal gewesen ist, dass sie bei den Australian Open gewesen ist.
Ja, manche witzelten im Medienraum, dass sie auf jede Frage mit weiß nicht heute geantwortet hat. Sie wollte sich wenig festlegen, was in nächster Zeit passiert in ihrer Karriere. Man kann gespannt drauf sein. Sie ist mit der heutigen Niederlage gut Stück in der Weltrangliste abgerutscht. Etwas außerhalb der 350 wird sie sich wohl einfinden nach den Australian Open. Und das bedeutet natürlich, dass sie sich in Zukunft wird auf Wildcards verlassen müssen, wenn sie nochmal nach oben kommen möchte. Und da kann man gespannt sein. Sie hat heute durchaus mitgehalten gegen Vekic, aber man hat dann doch die Unterschiede zwischen den beiden gesehen. Vekic hat mittlerweile den stärkeren Aufschlag, ist eben auch in der Lage, die Punkte hinter dem Aufschlag zu gewinnen. Das heißt, wenn sie dann zwar einen Return serviert bekommen hat, dass sie da dann auf den Winner gehen konnte, erfolgreich auf den Winner gehen konnte. Und wir hatten es angesprochen, Sharapova ist natürlich nicht mehr die Spielerin früherer Jahre, aber für eine wie Vekic ist das durchaus ein großer Sieg, weil das ist ein großer Name auf einem großen Court und das ist ein bisschen, womit Vekic in den letzten Jahren Probleme hatte. Also bin mir sicher, ein besonderer Sieg für sie und wir warten alle darauf, dass sie irgendwann den Durchbruch schaffen wird. Vielleicht ist es ja hier soweit.
Donna Vekic, wie gesagt, trifft auf Alize Cornet. Das zweite Match, was wir heute auf dem Center Court gesehen haben in der Rod Laver Arena und was nicht so richtig den Erwartungen entsprochen hat, das ist das Match zwischen Karolina Pliskova und Kristina Mladenovic. Pliskova hatte im ersten Satz überhaupt keine Probleme, 6-1, weil Mladenovic auch nicht das Niveau hatte, um Pliskova zu nerven bzw. zu beschäftigen. Im zweiten Satz war es dann eine eher ausgeglichene Geschichte, aber trotzdem hatte man nie das Gefühl, dass Mladenovic das in irgendeiner Weise umdrehen könnte. Pliskova gewann mit 6-1, 7-5 und steht in der zweiten Runde und wenig gefordert worden.
Ja, hier gucken wir nochmal aufs Statistikboard, weil da finde ich eine Zahl wirklich interessant. Bei dem Endeffekt dieselbe Prozentanzahl von Returns reinbekommen. Für Pliskova waren es 69 und für Mladenovic waren es 68. Aber beide haben was ganz Unterschiedliches draus gemacht. Und wenn man ehrlich ist, dann gibt es halt auch schon einen spielerischen Unterschied im Moment zwischen den beiden. Pliskova, das sieht manchmal ungelenk aus, aber die deckt die Grundlinie halt wirklich schon gut ab. Und Mladenovic, wenn sie ans Laufen kommt, hat häufiger Probleme, in der Defensive Bälle zurückzubekommen. Und das ist der Unterschied zwischen den beiden. Beim Aufschlag Pliskova leicht die Nase vorne, vor allem wenn man den Aufschlag als Gesamtpaket aus erstem und zweiten Aufschlag betrachtet. Aber ich würde den Unterschied nicht als wirklich signifikant betreiben, aber von der Grundlinie gibt es im Moment einfach zwischen den beiden einen ordentlichen Unterschied. Und natürlich, Mladenovic hat in der Vergangenheit schon 2-mal gegen Pliskova gewonnen. Aber da sind im Moment doch kleine Welten zwischen den beiden.
Und Karolina Pliskova trifft jetzt auf Laura Siegemund. Die hat zum ersten Mal im 6. Vergleich gegen Coco Vandeweghe mit 6-1 und 6-4 gewonnen. Das Match lief auf einem Nebenplatz. Wir haben nicht so richtig viel davon mitbekommen. Aber wir können sagen, Laura Siegemund hier die zweite Runde erreicht, wie letztes Jahr, als sie Viktoria Azarenka besiegt hat. Dieses Mal Coco Vandeweghe. Und jetzt hat sie ein Match gegen Karolina Pliskova auf einem großen Court. Kann man nicht meckern.
Nein, und das könnte eine durchaus unterhaltsame Geschichte werden, weil natürlich auch Siegemund wissen wird, wie man eine Pliskova beschäftigt. Pliskova eben die Meisterin darin, so flache Bälle noch irgendwie übers Netz zu bekommen. Aber ich kann mir vorstellen, dass wir bei Siegemund eben wirklich jedwede Art von Spin sehen werden, Netzangriffe sehen werden, Winkel sehen werden. Nicht unbedingt, was eine Pliskova sehen will. Und Siegemund hat es in der Vergangenheit schon mal geschafft, gegen Pliskova zu gewinnen. Damals, als sie den Stuttgarter Titel gewonnen hat, sie im Viertelfinale besiegt. Ich glaube ganz ehrlich nicht, dass sie das hier nochmal schafft. Aber ich kann mir vorstellen, dass es zumindest ein unterhaltsames Match werden wird.
Pliskova gegen Siegemund. Haben wir sonst noch ein Ergebnis, was wir vermelden können? Ich gucke jetzt nochmal gerade rüber. Ansonsten, Dajana Jastremska hat heute Morgen in 51 Minuten gegen Kaya Juvan 6-1, 6-1 gewonnen, trifft jetzt morgen auf Caroline Wozniacki. Das ist nämlich ein Spiel aus dem ersten Tag noch gewesen, was rübergeholt worden ist. Caroline Garcia hat gegen Madison Brengel in 3 Sätzen gewonnen mit 6-7, 6-2, 6-2 und wird jetzt auf Ange Beur treffen. Und ansonsten, das waren die großen Ergebnisse aus der letzten Nacht. Ein paar Ergebnisse haben wir noch nicht, weil die Matches dann erst morgen durchgeführt werden. Unter anderem Carla Suarez Navarro gegen Arina Sabalenka. Carla Suarez Navarros letzter Auftritt bei den Australian Open in diesem Jahr. Elise Mertens gegen Danka Kovinic wird auch nicht dabei sein. Und unter anderem Kristina Pliskova gegen Heather Watson. Das waren die Damen. Wenn wir uns gleich wieder hören, werden wir über die Herren sprechen. Und da hat Alexander Zverev einen erfolgreichen Auftakt in dieses Turnier gefeiert, weil er hat sein Spiel gewonnen und er hat es vor allen Dingen in 3 Sätzen gewonnen. Das ist ja auch nicht unbedingt immer selbstverständlich in den letzten Grand Slams gewesen. Darüber sprechen wir gleich hier bei meinsportpodcast.de, dem Deutschlands größtem Sportpodcast-Portal und dem Daily Down Under von Chip and Charge.
Wieder live von Ihrem Toyota-Partner mit diesem Leasing-Auftakt. Der neue Toyota Yaris-Hybrid. Ab 179 Euro im Monat ohne Anzahlung. Seine Sicherheitsassistenten laufen mit und ja, ab ins Netz mit voller Konnektivität. Auch am Start die Toyota Team Deutschland Sondermodelle ohne Anzahlung. Jetzt in die nächste Runde. Jetzt los sprinten zu Ihrem Toyota-Partner.
Von 0 auf 100. Aral feiert 100 Jahre mit über 100.000 Gewinnen. Zum Beispiel ein Jahr frei tanken. Jetzt ein Dankeschön rubbellos zu jedem Einkauf. Alle Infos auf aral.de. Aral. Alles super.
Die komplette Welt des Sports. Wann und wo du willst. Starting Grid. Der Podcast rund um den teuersten Sport der Welt. Mit Interviews.
I have everything on paper required to win the World Championship.
Und Analysen.
Taktik und Ferrari klappt nicht immer gut.
Vor und nach jedem Grand Prix. Starting Grid. Die Formel 1 Show mit Kevin Scheuren und Ole Waschkau. In Zusammenarbeit mit motorsporttotal.com und formel1.de. Keep racing. Auf meinsportpodcast.de.
Alexander Zverev hat heute parallel zu Angelique Kerber seine Australian Open 2020 eröffnet. Er hat im Vorhinein schon gesagt, ja, ich bin nicht der Favorit und ich bin nicht im Moment in der Verfassung, um vielleicht das Turnier zu gewinnen. Das hat er hinterher nochmal ein bisschen relativiert, aber lass uns erstmal über das Spiel sprechen. Er hat heute gegen Marco Cecchinato gespielt und wir haben in der Vorschau schon gesagt, wenn er gegen Marco Cecchinato verlieren sollte, dann hat er ein richtiges Problem, weil Marco Cecchinato ist nicht so richtig gut auf dem Hartplatz. Alexander Zverev hat in jedem Satz mit Break zurückgelegen, hat in jedem Satz das Break zurückgeholt und hat jeden Satz gewonnen. 6-4, 7-6, 6-3. Auch hier würde ich wie bei Angelique Kerber sagen, es gibt noch nicht ganz so vieles, was man daraus ziehen kann, aber er hat über 80% erste Auflage ins Feld gebracht, nur in Anführungsstrichen 4 Doppelfehler gehabt und insgesamt eine solide Leistung gebracht, müsste man sagen.
Und er hat es dominiert über diese kurzen Ballwechsel. Wir reden so häufig darüber, dass ist, wo Matches gewonnen werden, in diesen Ballwechseln, die 0 bis 4 Schläge dauern und hat er am Ende 37 Punkte mehr gehabt als Cecchinato und das ist ein enormer Unterschied auf diesem Level und Cecchinato hat die langen Ballwechsel gewonnen und der eine oder andere mag sich eben auch an die Highlights erinnern, da war schon ein bisschen Spektakuläres dabei und Cecchinato war eben in der Lage, da von der Grundlinie her durchaus ein unterhaltsames Match draus zu machen, aber Zverev konnte sich halt auch immer wieder befreien mit diesen schnellen Punkten, die er entweder über einen Aufschlag geholt hat oder darüber, dass er den auf Hardcourt harmlosen Aufschlag von Cecchinato angegriffen hat.
Alexander Zverev war hinterher in der Pressekonferenz und hat sich zum Spielerischen erstmal geäußert. Das hören wir jetzt von Philipp, die Frage, wie er das Spiel dann jetzt am letzten Endes gesehen hat. Das hören wir jetzt.
Hatten Sie denn das Gefühl, dass dieses Trainingspensum, was Sie hingelegt haben, dass das dann so diesen Prozess gestartet hat oder dass das so ein Startknopf war, was Ihnen vielleicht auch ein bisschen Sicherheit gegeben hat?
Ja, das ist halt, bei mir ist es so, wenn ich Probleme habe, verbringe ich viele Stunden auf dem Platz und dann wird es besser. Oder ich verbringe viele Stunden im Gym, wenn ich halt sauer bin. Aber ich bin ja nie jemand, der einfach nur auf dem Arsch sitzt und wartet darauf, dass es besser wird.
Ein Spielbericht bzw. ein Bericht über Alexander Zverev hier an Tag 2 wäre allerdings nicht vollkommen, wenn wir nicht darüber sprechen würden, was er hinterher im On-Court-Interview gesagt hat. Er hat versprochen, $10,000 für jeden Sieg, den er hier erringt, bei diesem Turnier zu spenden. Und sollte er das Turnier gewinnen, und er hat selber gesagt, ja, ich bin nicht der Favorit, das Turnier zu gewinnen, aber sollte er es gewinnen, würde er das gesamte Preisgeld spenden, was er hier bekommt. Das sind $4 Millionen. Das ist eine sehr noble Geste. Er hat selber es eingeschränkt. Ja, er ist nicht der Favorit. Aber er hat damit ein ziemliches Zeichen gesetzt.
Hat er. Ist natürlich, müssen wir rausstreichen, hier kein Wettbewerb zwischen allen, wer hier am meisten spendet. Nicht, dass das so rüberkommt, sondern er hat das dann, wie ich fand, auch eloquent eingeordnet, dass er eben jemand ist, der so erzogen wurde, anderen Menschen zu helfen. Und dass er für sich sagte, er bräuchte das Geld nicht, wenn er hier einen Grand-Slam-Titel gewinnt, dann Grand-Slam-Titel. Und wir wissen, wenn er einen Grand-Slam-Titel gewinnt, dann wird er das Preisgeld wahrscheinlich verdoppeln oder verdreifachen über Werbegelder. Da müssen wir nicht drüber sprechen. Trotzdem wäre es natürlich eine enorme Geste. Und sie wird sicherlich ihm hier auch noch mehr Unterstützung bringen, als er sowieso schon hat. Aber ich gehe auch davon aus, dass er es nicht deswegen gemacht hat, sondern wirklich, dass es aus, ja, einfach aus Anstand gemacht hat oder weil er das Gefühl hatte, dass das sein Beitrag ist. Und er hatte dann auch angedeutet, dass er das schon eigentlich beim ATP Cup vorhatte. Da ist das Thema auch schon aufgekommen, aber da waren die Reaktionen aus dem deutschen Team so ein bisschen verhalten, einfach weil er dort auch nicht so richtig erfolgreich gewesen war.
Da hätte er sowas einfach noch nicht bringen können. Und von daher hat er das erst jetzt gebracht. Und er hatte viel Beifall dafür bekommen. Und vielleicht lassen ihn jetzt ja seine Gegner dann gewinnen, um diese $4 Millionen dann spenden zu können. Davon ist nicht auszugehen. Wir warten im Moment noch auf seinen Gegner. Und es sieht im Moment danach aus, als ob es Igor Gerasimov sein könnte. Weil der ist im Moment im Super-Tiebreak mit Casper Ruud im 5. Satz und führt mit 8-5. Das wäre schon eine kleine Überraschung, wenn Casper Ruud das nicht schaffen würde.
Gut, Casper Ruud ist sicherlich ein besserer Sandplatzspieler als Hardcourt-Spieler, jemand, der wirklich auch auf dem Sand aufgewachsen ist, aber bei seiner Vorhand, mit der er wirklich Druck machen kann, würde man erwarten, dass er schon in der Lage ist, viele Hardcourt-Matches zu kontrollieren, zumindest gegen Gegner eines Kalibers von Gerasimov. Aber Gerasimov, muss man eben auch sagen, hat einen Sprung gemacht, hat beim ATP Cup gut gespielt, ist jemand, der sicherlich schnell auf den Punkt gehen würde, als ein Ruud, aber auch nicht unbedingt der Gegner, der Zverev zu sehr fordern sollte in der zweiten Runde.
Alexander Zverev also in der zweiten Runde gegen Igor Gerasimov oder gegen Casper Ruud. Wir gucken jetzt nochmal gerade nach. 8-6 steht es im Moment gerade für Igor Gerasimov. Weitere Ergebnisse, die wir haben aus der ersten Runde. Nicolas Basilashvili hatte gegen Sun Woo-kwon aus Südkorea mit ganz vielen Fans gegen sich zu tun und vor allen Dingen mit Kwon, der ihn über 5 Sätze gefordert hat. Aber Basilashvili setzt sich im 5. Satz mit 6-3 durch. Trifft jetzt auf Fernando Verdasco. 7-5, 6-2, 6-1 Sieger gegen Yevgeny Donskoy. Andrei Rublev hatte einen Satz Anlauf gebraucht, um Christopher O'Connell zu entschlüsseln, hat ihn dann in 4 Sätzen besiegt, 6-3, 0-6, 6-4, 7-6, trifft auf Yuichi Sugita, der hat gegen Elliot Benchetrit gewonnen in 3 Sätzen. Elliot Benchetrit, der so ein bisschen Berühmtheit erlangt hat, weil er ein Ballkind aufgefordert hat, ihm eine Banane zu schälen, was den Bildredakteur wuschig gemacht hat heute.
Das war auf jeden Fall ein Thema in den beiden deutschen Pressekonferenzen. Vielleicht seht ihr noch was davon, ich weiß es nicht. Ihr werdet das vielleicht alles eher mitbekommen als wir, aber es hat alles auch zu unserem Amüsement beigetragen.
Es ist übrigens Igor Gerasimov, der Gegner von Alexander Zverev, hat gerade gegen Casper Ruud den Matchball verwandelt. David Goffin hat eine starke Leistung gemacht gegen Jeremy Chardy, hat in 3 Sätzen gewonnen und trifft jetzt auf Pierre-Hugues Herbert, der hat in 5 Sätzen sich gegen Cameron Norrie durchgesetzt. Lass uns über Fabio Fognini sprechen. Der musste nämlich gestern nach 2 Sätzen Rückstand gegen Riley Opelka in die Nacht verabschiedet werden, weil es den Regen gab. Und das ist das Beste, was Fabio Fognini passieren konnte. Er ist heute mit neuem Spirit hier rausgekommen auf den Court 15-73. Er hat eine andere Taktik gewählt. Er hat nicht vom Zaun versucht zu retournieren, sondern versucht, die Bälle zu blocken von Riley Opelka und offensiv zurückzubringen. Und das hat ihm sehr geholfen. Er hat die Sätze 3-5, 6-4, 6-3, 7-6 gewonnen, den Super Tiebreak im 5. Satz mit 10-5. Und Fabio Fognini hat dieses Match gedreht und hat sich hinterher sehr gefreut und ist nur einer von 6 Spielern, die bei jedem Grand Slam einen 0-2 Satzrückstand aufgeholt haben und gewonnen haben.
Und er sollte eigentlich ja auch genau die Mittel haben, so gegen Opelka zu spielen. Es gibt kaum jemanden, der eine bessere Händchen im Tennis hat als Fognini. Es gibt kaum jemanden, der in der Lage ist, so viele Bälle einfach zurück zu blocken, weil er so gut im Handgelenk ist, weil er den Ball so früh nehmen kann. Und das ist natürlich genau die richtige Taktik. Am Ende hat Opelka natürlich trotzdem mehr dieser kurzen Punkte gewonnen. Und auch wenn Opelka sich gesteigert hat mittlerweile in seiner Karriere von der Grundlinie und wirklich dort nicht auf einem John Isner-Niveau eingeordnet werden sollte, hat Fognini da dann doch gezeigt, dass er natürlich einer der besseren Spieler ist, die es von der Grundlinie gibt. Und selber ist er dann in den Sätzen 3 bis 5 nicht mehr so sehr beim eigenen Aufschlag in Gefahr gekommen. Sind wir ehrlich, er ist keiner der besseren Aufschläger auf der Tour. Aber heute hat er es dann eben doch noch erfolgreich nach Hause gebracht.
Trifft jetzt auf Jordan Thompson. Der hat uns nämlich um ein Spiel Alexander Bublik gegen Fabio Fognini so ein bisschen betrogen. Jordan Thompson hat in 3 Sätzen gewonnen mit 6:4, 6:3, 6:2. Ganz schwache Leistung von Alexander Bublik. Lass uns weitergehen in den Ergebnissen, die es heute gegeben hat. Stan Wawrinka musste gegen Damir Dzumhur über 3 Stunden kämpfen, um den Bosnier mit 7:5, 6:7, 6:4 und 6:4 besiegen. Trifft jetzt auf Andreas Seppi, der hat gegen Miomir Kaczmanowicz in 3 Sätzen gewonnen. 6:4, 6:4, 7:6. Auch eine kleine Überraschung, Andreas Seppi, der in den letzten Monaten häufiger verletzt war. John Isner hat vorhin noch in 4 Tiebreaks hat er gegen Thiago Monteiro gewonnen. 6:7, 7:6, 7:6, 7:6. Jetzt gucken wir nochmal gerade nach, ob es da einen Break gegeben hat. Müssen wir mal gerade gucken. Nein, es hat kein einziges Break gegeben in diesem Spiel zwischen Thiago Monteiro und John Isner. Das ist, warum auch nicht. Gehen wir weiter. John Isner trifft auf Alejandro Tabilo aus Chile. Christian Garin ist weitergekommen, Alejandro Tabilo ist weitergekommen. Chilenisches Tennis braucht gute Schlagzeilen, positive Schlagzeilen, nachdem Nicolas Jarry des Dopings überführt worden ist.
Ich muss zugeben, nicht zu viel über, na wie war jetzt sein Name?
Tabilo
zu wissen. Ganz ehrlich, ich weiß gar nichts über ihn. Ich bin ja sonst erst der Tennis-Nerd-Kategorie, aber hier weiß ich nicht genug. Ich hatte immer mal wieder ganz kurz auf das Match geschaut, was die beiden dort gespielt haben. Es dürfte das quasi unbekannteste Erstrunden-Match gewesen sein. Ja. Und es ist für ihn natürlich eine enorme Geschichte, hier in die 2. Runde zu kommen. Schon so häufig darüber gesprochen, dass auch ordentlich Geld, was helfen kann, so ein ganzes Jahr zu bestreiten.
Alexei Popperin konnte von der Aufgabe von Joe Wilfried Tsonga profitieren, ist bei 6-7, 6-2, 6-1, musste Joe Wilfried Tsonga aufgeben. Trifft auf Raumo Munar, Alexei Popperin, der hat gegen Hugo Gaston aus Frankreich gewonnen. Daniel Medvedev, über den können wir mal gerade sprechen, der hat gegen Francis Tiafoe heute in 4 Sätzen gewonnen. Francis Tiafoe hat 2,5 Sätze lang Gegenwehr geboten, aber Daniel Medvedev, inzwischen ist er in so einem Standing, dass er die Ruhe behält und er weiß, er ist der bessere Spieler.
Ja, wird hier wahrscheinlich einen sehr guten Gegner und B, eine richtig gute Leistung brauchen, um ihn zu besiegen. Denn Tiafoe hat ihn gefordert, war ein sehr unterhaltsames Match, wahrscheinlich von der Qualität her, ja, zumindest von den großen Namen her heute, das beste Match gewesen oder das unterhaltsamste Match gewesen, was wir dort erlebt haben, auch weil Tiafoe eben in der Lage war, ihn immer wieder ins Netz zu holen oder auszukontern. Die beiden haben so ein bisschen Katz und Maus miteinander gespielt, aber Medvedev glaubt wahrscheinlich eben selber mittlerweile, dass er hier zu den großen Favoriten aufs Turnier gehört und dementsprechend schwer zu schlagen sein wird.
Daniel Medvedev trifft auf Pedro Martinez. Der hat heute gegen Dominik Köpfer mit 6:3, 6:4 und 7:5 gewonnen. Dominik Köpfer spielte parallel zu Angelique Kerber und zu Alexander Zverev. Deswegen können wir nicht ganz so viel zum Spiel sagen. Aber ich habe Dominik Köpfer hinterher zum Interview getroffen. Und das hören wir jetzt mal gerade rein. Dominik Köpfer war sehr enttäuscht. Dominik Köpfer, 3 Sätze gegen Pedro Martinez. Wie ist jetzt der Eindruck nach dem Match? Sie wirken sehr enttäuscht auf mich jetzt gerade.
Ja, natürlich enttäuschend, habe ich mir ja vorgestellt. Dumm reingestartet ins Match, mental einfach nicht wirklich da gewesen, die ganze Zeit rumlamentiert. Von dem her, ja, habe ich es mir selber verbaut und ja, ist nicht mehr, kann ich nicht mehr zurückdrehen, aber ja, geht weiter. Morgen ist ein neuer Tag.
Sie haben gegen Pedro Martinez jetzt gespielt, das war ein Qualifikant. Geht man da auch vielleicht so mit einer etwas anderen Einstellung ran, als wenn man zum Beispiel jetzt, ich sage jetzt mal, im 30. gesetzten bekommt? Oder ist das im Hinterkopf oder wie kann man das ausschalten?
Ja, ist auf jeden Fall ein bisschen anders mental, weil du halt weißt, dass du eigentlich der Favorit bist und dass du eine gute Chance hast und eine gute Möglichkeit hast, um den Sieg zu holen und dann ja einfach nicht so fokussiert gewesen, nicht mental positiv gewesen, viel negative Sachen im ersten Satz und dann ja, wird es schwer, mit zwei Sätzen hinten zu liegen und dann zurückzukommen, ist natürlich hart. Dann hatte ich Satzbälle, habe für einen Satz aufgeschlagen und dann, ja, lief einfach nicht so heute, ja, rundherum.
Sie haben nach dem US Open, beziehungsweise jetzt zum Jahreswechsel, dann auch davon gesprochen, gestiegene Erwartungen, auch an sich selber gestiegene Erwartungen etc. Wie gehen Sie jetzt damit um, dass jetzt dieser Saisonstart, beziehungsweise auch dieser Grand-Slam-Start ins Jahr nicht ganz so optimal verlaufen ist?
Ja, also auf jeden Fall, ja, der Druck, den ich mir selber herstelle, ist natürlich größer als letztes Jahr. Und ich denke, es war einer der Gründe, wieso heute nicht so viel geklappt hat, weil ich einfach zu viel erwartet habe von mir selber und dann eben negativ mit mir selber war. Und ja, jetzt das erste, zwei Turniere jetzt gespielt in diesem Jahr, ist nicht das Ende der Welt. Noch eine lange Saison, ja, noch 10 Monate von bestimmt noch so 20 Turniere, 25 Turniere, die ich spielen werde. Von dem her ist nicht das Ende der Welt, aber ja, natürlich enttäuschend jetzt erstmal im Moment.
Letztes Jahr haben Sie andere Turniere zu diesem Zeitpunkt gespielt. Die Erfolge kamen dann ab Ilkley, beziehungsweise dann ab Wimbledon. Wie gehen Sie jetzt die nächsten Wochen an?
Soll ich erstmal wieder, ja, noch ein, zwei Tage hier in Melbourne bleiben, dann zurückfliegen in die USA nach Tampa, wo ich wohne. Und dann geht's weiter in den USA. Ich denke, einen Challenger und dann, ja, ATP-Turniere in New York, Delray vielleicht, dann Indian Wells, Miami, ja.
Also da ganz, cool, ganz normal. Und gibt es in irgendeiner Weise jetzt noch Dinge, die Sie anders machen als jetzt vor einem Jahr? Also gehen Sie jetzt anders an diese Saison ran?
Ja, wie gesagt, die Erwartungen sind auf jeden Fall höher an mich selber. Und ja, jetzt bin ich in den Top 100 und will natürlich den nächsten Schritt machen Richtung Top 50. Und es wird natürlich immer schwerer. Je höher du kommst im Ranking, desto härter wirst, desto schwerer werden die Gegner. Von dem her, ja, weiter dran arbeiten und dann wird es hoffentlich das nächste Mal besser klappen.
Vielen Dank. Ja, ich habe es eben schon gesagt, Dominik Köpfer war sehr enttäuscht. Kann auch sein. Er hat gesteigerte Erwartungen an sich selber, beziehungsweise auch von der Umwelt nach dem Achtelfinaleinzug bei den US Open. Damit muss man dann auch erstmal umgehen lernen.
Ja, vor allem hat er auch Punkte zu verteidigen, zumindest ab dem Frühsommer. Denn da hat er eben sich seine Weltranglistenposition gesichert zwischen den Monaten Anfang Juni bis Ende September. Und da weiß er natürlich, dass er da auch jetzt sehenden Schrittes drauf hinzuläuft und dass er, ja, da eben die Punkte für brauchen wird können. Und da wären natürlich 45 von hier plus das Geld schon eine super Sache für ihn gewesen.
Wir haben so viele Ergebnisse, deswegen müssen wir ein bisschen durchcruisen hier. Rafael Nadal hat in 3 Sätzen gegen Hugo Delien gewonnen aus Bolivien. 6-2, 6-3, 6-0, gibt nicht viel zu besprechen darüber.
Klassisches Nadal-Match hat. Wie lang war es?
2 Stunden 20.
Fast 150 Minuten und es hat sich schon angedeutet nach den ersten 3 Spielen, die schon lange gedauert haben. Aber Delien natürlich ein sehr dankbares Spiel für Rafael Nadal.
Der trifft nämlich jetzt auf Federico Del Bonis. Der hat sich gegen João Sousa in 3 Sätzen durchgesetzt. Pablo Carreño Busta gewinnt in 4 gegen Josef Kovalik und trifft auf Peter Gojovcic. Den habe ich heute gesehen gegen Christopher Eubanks. Er hat gewonnen mit 7-6, 6-3, 4-6, 6-0. Christopher Eubanks hat eine wunderschöne einhändige Rückhand, ist sehr groß, hat einen guten Aufschlag, ist allerdings noch so ein bisschen ein Körperklaus. Er ist 20 Jahre alt, ist sehr, sehr groß, sehr schlaksig und weiß, glaube ich, zwischendurch nicht unbedingt immer seine Gliedmaßen einzuschätzen. Peter Gojovcic hatte im dritten Satz Probleme, aber ansonsten hat er es sehr souverän durchgezogen. 4-Satz-Sieg für ihn und zum ersten Mal seit 2 Jahren, seit den Australian Open 2018, die 2. Runde eines Grand Slams erreicht. Also eine Durststrecke.
Ja, war mir jetzt auch so nicht bewusst, aber du hast es beschrieben, er ist natürlich quasi der unangenehmst mögliche Gegner für einen Eubanks. Er ist in der Lage, so gut zu kontern, einen Court so breit zu machen und Eubanks, du hast es schön als Körperklaus umschrieben, exakt. Das ist er, ich bin gespannt, wo es für Eubanks irgendwann hingehen wird. Dem ist durchaus, glaube ich, eine Opelka-Karriere zum Beispiel zuzutrauen, aber noch ist er ein bisschen davon entfernt.
Aber wie gesagt, eine wunderschöne einhändige Rückhand. Peter Gojovcic also auch in der 2. Runde. Nick Kyrgios, über den können wir gerade noch sprechen, hat gegen Lorenzo Sonego gewonnen. 6-2, 7-6, 7-6. Und er hat einen ähnlichen Ansporn, das Turnier zu gewinnen, wie Alexander Zverev, weil John McEnroe im On-Court-Interview gesagt hat, für jeden Satz, den Nick Kyrgios jetzt gewinnt, würde John McEnroe $1,000 an diese Bushfire Relief Geschichte spenden. Nick Kyrgios trifft jetzt auf Gilles Simon, der hat in drei Sätzen gegen Pablo Cuevas überhaupt keine Probleme gehabt. Aber Kyrgios machte heute wieder einen sehr ruhigen, einen sehr gefassten Eindruck, einen sehr konzentrierten Eindruck.
Und hat am Ende keinen Breakball gegen sich gehabt. Und wenn er das Turnier am Ende gewinnt, dann gewinnt das, weil er einer der fünf besten Aufschläger auf der Tour ist. Ich gehe auch davon aus, dass er sich gegen Simon durchsetzt. Gegen den hat er in der Vergangenheit auch gewonnen. Und dann könnten wir in der dritten Runde eben Khachanov gegen Kyrgios erleben. Das würde ordentlich Hype bekommen, das Match.
Nick Kyrgios also auch weiter in der zweiten Runde. Auch Karen Khachanov ist weiter, hat gegen Mario Villarman Martinez gewonnen. In vier Sätzen trifft auf Michael Humer. Der hat gegen Yasutaka Uchiyama in drei Sätzen gewonnen. Gael Monfils spielte nach seiner Freundin Elina Svitolina, hat in drei Sätzen gegen Jensun Liu gewonnen und trifft auf Ivo Karlovic. Und Ivo Karlovic hat mal wieder die zweite Runde eines Grand Slams erreicht. Ivo Karlovic ist 40 Jahre alt. Er ist vorhin an uns vorbeigekommen, zur Richtung Pressekonferenz. Er sieht aus wie Mitte 50, aber er wird uns alle überleben.
Es ist möglich. Die interessante Geschichte bei Monfils, der wurde zwischendrin behandelt, schien ein Problem mit der Hand zu haben, aber dann ging es ganz schnell nach der Behandlungspause. Also ich nehme an, dass das kein größeres Problem war, obwohl er ja in der Offseason zwischendrin auch verletzt war und ich meine auch an derselben Hand. Also gucken, was aus der Sache wird, aber normalerweise ist er ein Kandidat, der Karlovic besiegen sollte.
Ernest Gulbis, über den müssen wir gerade nochmal sprechen. Der hat gegen Felix Auger-Aliassime gewonnen in vier Sätzen. Ernest Gulbis hat verdient gewonnen, aber wir müssen darüber sprechen. Felix Auger-Aliassime an 20 hier gesetzt. Das kanadische Herrentennis hatte so viele gute Schlagzeilen im letzten Jahr und jetzt sind sowohl Pospisil als auch Shapovalov als auch Auger-Aliassime in der ersten Runde ausgeschieden und Auger-Aliassime macht im Moment gar keinen guten Eindruck.
Nee, er hat sich natürlich schon ein paar Punkte geholt mit dem Halbfinale in Adelaide und er hatte auch beim ATP Cup ein Match gewonnen. Von daher wird jetzt nicht ganz nach hinten durchgereicht werden, der Weltrangliste. Aber jetzt beginnt die Zeit, wo er ordentlich was zu verteidigen hat. Halbfinale in Miami, Finale in Rio, das war genau die Phase letzte Saison, wo er den Start nach oben hingelegt hat. Und im Moment sieht er nicht so aus, als wenn er das unbedingt wiederholen kann. Auf der anderen Seite, das wissen wir auch von jemandem wie Alexander Zverev, da kann ein kleines Plateau kommen und dann auf einmal ein Sprung nach oben. Und irgendwann wird ihn Auger-Aliassime machen, ob jetzt in den nächsten Monaten oder weiß ich, in einem Jahr, aber ich glaube, wir müssen uns keine großen Sorgen
machen. Ich glaube auch nicht, dass wir uns Sorgen um ihn machen müssen. Ich wollte nur sagen, dass er im Moment keinen guten Eindruck macht. Lass mich. Wir beschließen den Podcast hier mit Dominic Thiem. Der hat heute gegen Adrien Mannarino in drei Sätzen gewonnen. 6:3, 7:5, 6:2. Und Dominic Thiem, der sicherlich die etwas langsameren Plätze auf dem, die großen Plätze schätzen wird und da, wo der Ball höher abspringt, hat heute eine solide Leistung gezeigt. Er wurde zwischendurch getestet. Mannarino hat zwischendurch ihm ja sehr viel Paroli geboten. Aber an sich kann man sagen, das war schon recht sicher.
Das ist auch ein dankbarer Gegner, dass jemand gegen den Thiem schon so häufig gewonnen hat, weil Mannarino am Ende nicht die Power hat, um Thiem wirklich was entgegenzusetzen. Das ist fast ein bisschen wie gegen eine Ballmaschine spielen, vermute ich, für einen Dominic Thiem, wo er immer vor neue Herausforderungen gestellt wird, aber am Ende diese dann doch auch mit, ja nicht unbedingt mit Bravour, aber zumindest mit Zufriedenheit über oder zu Ende bringt.
88 Spiele sind beendet worden heute. Wir konnten nicht alle, natürlich nicht alle besprechen, aber wir können noch mal gerade einen Blick auf die erste Session oder auf die Session morgen werfen. Petra Kvitova gegen Paula Badosa wird die Rod Laver Arena eröffnen. Ashleigh Barty gegen Polona Herzog danach, dann Novak Djokovic gegen Tatsumi Ito, abends Serena Williams gegen Tamara Sidancek und Roger Federer gegen Filip Krajinovic. Das sind alle großen Namen, die man sich so wünschen kann für einen Tag, oder?
Es ist perfekt gelaufen für die Australian Open, die da wirklich alle hinsetzen konnten, die sie haben wollten. Natürlich vor allem Barty, Djokovic, Williams und Federer. Aber Kvitova war ja auch immerhin hier die titelverteidigende Finalistin des letzten Jahres.
Eine Partie, auf die wir uns morgen sehr konzentrieren, glaube ich, können, ist die von Caroline Wozniacki gegen Dajana Jastremska. Eventuell der letzte Auftritt von Caroline Wozniacki. Dajana Jastremska hat heute gegen Kaya Juvan einen sehr guten Eindruck hinterlassen. Ich bin sehr gespannt auf dieses Spiel. Grigor Dimitrov dann noch gegen Tommy Paul und abends Fabio Fognini gegen Jordan Thompson. Auch das ein Spiel, was man sich eventuell ankreiden könnte.
Was wahrscheinlich eben auch... Oder was exakt in dieser Position sitzt, die ich auch gerade schon bei Alja Tomjanovic beschrieben habe, nämlich eben erstes Match in der Night Session. Perfekt für die Zuschauer und Zuschauerinnen.
Und die Melbourne Arena ist morgen in deutscher Hand. Julia Görges trifft auf Petra Martic um 11 Uhr bzw. 1 Uhr eurer Zeit und Philipp Kohlschreiber als drittes Spiel gegen Stefanos Tsitsipas. Dazu gibt es morgen dann auch doch Doppel. Kevin Kravitz, Andreas Mies werden morgen ihr erstes Spiel haben, auch Jan-Lennart Struff mit Henrik Kontinen zusammen ihr erstes Spiel haben und dann werden wir morgen Abend bzw. bei euch morgen Nachmittag werden wir dann über den Tag 3 bei den Australian Open sprechen. Wir hoffen, das gefällt euch, was wir hier machen. Wenn euch das gefällt, freuen wir uns über Bewertungen, Rezensionen auf iTunes. Folgt uns auf Twitter, Facebook und Instagram. Auf Instagram, unsere Stories sind immer so ein bisschen darüber verteilt, wie der Tag so gelaufen ist, was wir vor Ort gesehen haben. Wir sind sehr viel im Pressezentrum, aber zwischendurch, wenn wir rausgehen, dann können wir ein paar Fotos machen, dann auch für Instagram. Vielen Dank fürs Zuhören. Bis morgen. Auf Wiederhören.
Wieder live von Ihrem Toyota-Partner mit diesem Leasing-Auftakt. Der neue Toyota Yaris-Hybrid. Ab 179 Euro im Monat ohne Anzahlung. Seine Sicherheitsassistenten laufen mit und ja, ab ins Netz mit voller Konnektivität. Auch am Start die Toyota Team Deutschland Sondermodelle. Ohne Anzahlung geht's in die nächste Runde. Jetzt los sprinten zu Ihrem Toyota-Partner.
Daily Down Under. Das Chip and Charge Special mit Andreas Thies und Philipp Joubert. Abonniere jetzt Chip and Charge. Ab dem 20. Januar täglich als Podcast. Alles rund um die Australian Open und täglich die Möglichkeit, eine aktuelle Ausgabe des Tennismagazins zu gewinnen. Chip and Charge. Daily Down Under. Die Australian Open auf meinsportpodcast.de. Von 0 auf 100. Aral feiert 100 Jahre mit über 100.000 Gewinnen. Zum Beispiel ein Jahr frei tanken. Jetzt ein Dankeschön, rubbellos zu jedem Einkauf. Alle Infos auf aral.de. Aral, alles super.